obwohl hier vermutet wird, dass ich das irgendwo abgeguckt habe aus irgendeinem US-Podcast, wollen wir heute mal mit was anfangen, was quasi immer zum Ende unserer Sendung hereinkommt. Aber für mich, liebe Leute da draußen, ist das heute eine besondere Sendung. Zum einen, weil wir mit der Spielnote, ohne dass wir das Intro gehört haben, anfangen. Und zum anderen widme ich diese Sendung heute mal meiner Mutter, denn die hat es verdient. Denn ich war heute auf einem Konzert von ihr in der Kirche, deswegen auch noch ein bisschen festlich gekleidet hier. Schöne Grüße gehen raus an einen meiner treuesten Hörer, Hörerinnen, zusammen mit meinem Vater natürlich. Und dementsprechend bin ich total euphorisiert, lieber Michael. Und wir haben es uns gerade nochmal abgesprochen. Der MSV gewinnt 2-0 gegen Saarbrücken und es war einfach insgesamt, fand ich gestern, so geil, dass unter der Woche so viele coole Vibes entstanden sind. Heute nochmal ein geiles MSV Duisburg-Video mit den Sponsoren. Mehr oder weniger die Sponsoren, egal in welcher Liga, hinter uns stehen und den Rücken stärken. Und deswegen würde ich sagen, hauen wir hier auch mal von vornherein heute einen raus und geben volle Pulle. Und dementsprechend fangen wir mit der Spielnote an. Und ich kann sagen, komm, was soll der Geiz? Ich gebe heute zum ersten Mal, glaube ich, 10 Punkte.
Ja, dann guck mal, dann bin ich jetzt, schönen guten Tag zusammen. Bin ich jetzt der Spielverderber mit einer 9? Das ist aber hart. Ich gebe 9.
Kommen wir ja gleich mit Sicherheit in der Review nochmal drauf, wie wir da uns unsere Punkte zusammensetzen. Und ich kann mir schon vorstellen, wo es noch leichte Abzüge gibt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum mein Mikro so leise ist. Also wird hier gerade schon ein bisschen
anders. Ja, das hatte ich bei der letzten Sendung, habe ich das auch schon gedacht. Immer wenn andere, also ob Nico oder Sven oder ich sprechen, ist es lauter als du. Das stimmt, ja.
Das ist ja der Wahnsinn. Warte mal. Egal, machen wir gleich, testen wir gleich. Wir starten jetzt wie gewohnt mal rein. Also, der Micha mit einer 9, ich habe 10 und let's go!
Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß!
Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Schrei ich hier einfach ein bisschen lauter ins Mikrofon rein, damit ich noch lauter zu hören bin. Ich weiß nicht, gleich wenn der Michael mal anfängt hier seine Takes zu äußern, dann werde ich im Hintergrund mal schrauben, woran es hapern könnte. Der MSV gewinnt also 2-0 gegen Saarbrücken und ihr habt ihn gerade schon gehört. Meine bessere Hälfte, wie jeden Sonntagabend ab 21.30 Uhr hier am Start. Der gute Michael, er zeigt zumindest ein halbes Herz rein. Wann kommt das zweite?
Ich bin doch deine bessere Hälfte, die zweite muss von dir kommen. Warte mal, ich muss die andere Hand nehmen. Ne?
Wir wissen auf jeden Fall, was wir meinen und ich sage schönen guten Abend.
Ach, komm. Schönen guten Abend, lassen wir das. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Leute im Chat, liebe Leute da draußen bei Spotify, bei iTunes. Ich bin froh, hier mit dir zu sitzen, Stefan. Es macht mir eine Riesenfreude, nicht nur nach einem Sieg, aber jetzt besonders.
Ja, das ist schon sehr, sehr geil, was da am Wochenende, beziehungsweise genauer gesagt am Samstag dort rund um den MSV passiert ist. Das macht Lust auf mehr und mich nervt das jetzt gerade, warum mein Mikro so leise ist.
Ah, guck mal. Soll ich leiser sprechen, damit wir beide...
Hallo. Ah! Ich weiß,
woran es lag. Pass auf, dass du dich nicht übersteuerst, Stefan.
Ich weiß, woran es lag. Hallo, okay. Könnt ihr jetzt mal sagen, müsste besser sein. Ist zu laut, ist zu leise, geht's? Ist es angenehm, wie hättet ihr es gern?
Ja, ich habe dich jetzt auf jeden Fall ein bisschen leiser gedreht, deswegen kann ich es nicht mehr beurteilen. Die Leute müssen vergleichen, ne? Müssen vergleichen, ob die Lautstärke von dir und von mir jetzt ähnlich ist. Darum geht's ja.
Ja, zu laut war gerade. Ja, ich habe es wieder ein bisschen runter reguliert. Sollte besser sein, denn die Einstellungen im Zoom hatten sich geändert im Hintergrund, Michael. Das war der Punkt. Man muss ja immer alles hier gegenchecken. Egal, wollen wir die Leute nicht langweilen und kommen zunächst mal zu 3 Punkten. Ich hatte gerade Kollege Lesser schon beim Regionalliga West Podcast zu Gast. Und der war ja unter der Woche bei dir auch zu Gast. Deswegen der erste Punkt, die Sonderausgabe, weil es war ja eher so eine Quiz-Sendung diesmal. Ja, also keine Sonderausgabe von wegen, ihr habt mal eine Woche da mehr mit reingenommen, sondern eher mal vielleicht ein bisschen ein anderes Thema beleuchtet, so rund um den Quiz. Die Ausgabe beim Wimpeltausch mit Sven Lesser. Punkt, Punkt, Punkt.
Hat so viel Spaß gemacht, dass wir tierisch überzogen haben und gut 2 Stunden aufgenommen haben. Dementsprechend kann ich euch nur ans Herz legen, einfach mal reinzuhören. Wenn ihr euch so ein bisschen wenn ihr so ein bisschen Lust habt auf Quizzen. Ja, wir haben da so ein bisschen so ein Kaderquiz gemacht und es hat echt Laune gemacht. Und am Ende ist man sehr überrascht, wie schnell man struggelt bei scheinbar sehr populären Kadern. Stichwort ist hier zum Beispiel der erste Meisterkader vom BVB. Ich will nicht spoilern, aber auch da hat es nicht viel, viel mehr als die Hälfte richtige Antworten gegeben, bevor die erste falsche kam.
Ich habe es schon komplett durchgehört.
Und was sagst du?
Ja, gut. Gut. Und ich habe auch natürlich mitgeraten. Und ich habe jetzt nicht.
Ja, das ist
ich
gut möglich, nicht, genau.
Ich habe jetzt nicht mitgeraten und mir nebenbei die Transfermarkt-Statistiken und so aufgezogen, also sondern wirklich mal selber mitgeraten. Und das kann ja dann für den Zuhörer auch mal Spaß machen.
Genau, das Schöne ist, dass wir als Zuhörer an der Stelle, wenn wir uns das Ding nochmal anhören, dass wir ruhig auch mal einen Falschen raten können und trotzdem weiterraten dürfen. Das Game war so, du musstest nur Richtige haben. Und wenn du den ersten Falschen hast, war das Quiz zu Ende.
Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar das DFB-Pokal-Halbfinale in diesem Jahr oder die beiden Halbfinals in diesem Jahr. Punkt, Punkt, Punkt.
Ich dachte, jetzt kommt was zum Trikot. Das Halbfinale für mich ganz klar Kaiserslautern gegen Leverkusen im Finale, ganz klar.
Kaiserslautern gegen Leverkusen?
Also, im Finale.
Also du glaubst, die Reise vom 1. FC Saarbrücken könnte diesmal beendet werden, weil sie nicht gegen den Erstligisten spielen?
Ich glaube, so ein minimaler Spannungsabfall, weil du keine Sensation, sondern eher so ein fast Favoriten-Ding jetzt bist, könnte dafür sorgen. Und wenn der Rasen dann irgendwie auch noch ein bisschen besser ist, keine Ahnung. Also ich glaube tatsächlich Leverkusen gegen Kaiserslautern. Und dann ist das Stadion, würde ich mal schätzen, rot. Stefan, ein bisschen laut bist du scheinbar noch. Du übersteuerst noch marginal.
Okay, dann gehen wir hier noch ein bisschen wieder runter. Wollen den Leuten ja hier beste Qualität heute mal reinlegen. Ich mach's mal so und dann könnt ihr ja mal sagen, ob es jetzt besser ist. Warte mal, jetzt ziehen wir hier noch ein bisschen hoch. Jetzt vielleicht besser so?
Ja, ich denke.
Schauen wir mal. Mir ist vorhin noch mal aufgefallen, Bayer Leverkusen ja aktuell mit einer sehr, sehr überragenden Saison. Man stelle sich vor, die holen das Triple. Und Michael, das würde mich mal interessieren. Das könnte ja so ziemlich die erste Mannschaft sein, die komplett in allen Wettbewerben ohne Niederlage bis zum Ende der Saison durchspielt. Wenn sie jetzt in der Europa League das Ding holen, dann DFB-Pokal holen, Meisterschaft bis zum Ende so weiterspielen. Die könnten unter Umständen, wir haben ja jetzt schon fast April, die Saison geht noch 2 Monate dann, die könnten bis zum Ende der Saison ohne Niederlage sein. Und das würde mich mal interessieren, ob das so die einzige Mannschaft wäre, der das schon mal so gelungen ist.
Ich glaube, es wird schwer, im Viertel- und Halbfinale zumindest auswärts nicht mal die eine oder andere Niederlage zu bekommen in der Europa League. Ja, und dann hast du noch im besten Fall, wenn du es durchschaffen solltest, hast du noch Liverpool im Finale. Vermutlich. Finde ich schon mal auf der Ebene sehr schwer. Bundesliga haben sie noch, hilf mir, sie haben noch Dortmund, Leipzig. Haben sie noch Stuttgart?
Boah,
nee, doch. Warte mal, nee, das war Pokal. Warte mal, das war Pokal, Leverkusen, Stuttgart. Also es ist möglich, sagen wir es mal so. Ob es wahrscheinlich ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, die wahrscheinlichste ohne Niederlage Sieger zu werden, ist der DFB-Pokal.
Doch, doch, Stuttgart und Frankfurt auch.
Was haben Sie auswärts?
Sie spielen auswärts in Union Berlin, spielen auswärts in Dortmund, spielen auswärts in Frankfurt. Ja, ist nicht ganz so einfach.
Genau, also warten wir es ab. Dortmund immer wirklich eine Überraschung. Ne? Zu Hause alle mal in der Lage, auch mal gegen so eine starke Mannschaft zu gewinnen, aber auch in der Lage, 0-4 zu verlieren. Schauen wir mal.
Und jetzt nehme ich es einfach mit rein, weil du es mir als Steilvorlage schon gerade hier hingelegt hast. Ich werde mir zur kommenden Europameisterschaft folgendes Trikot der deutschen Nationalelf holen. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, das Heimtrikot kannst du, so wie das aussieht, für 10 Euro, wenn du eine Kiste Bitburger holst, kriegst du es gratis von Edeka dazu. Also das Heimtrikot finde ich eine absolute Katastrophe. Kapiere ich nicht, verstehe ich nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das Auswärtstrikot finde ich cool. Ich
Welches?
persönlich auf...
Ah nein, es gibt ein Auswärtstrikot und noch so ein drittes, ne? Das schwarze.
Ich meine das pink-blaue oder sowas. Finde ich, Stefan sagt schon, ich habe keine Ahnung, Stefan findet das Heimtrikot geil. Ja, ey, jedem das seine mit den Trikots. Ich finde das Heimtrikot viel, viel hässlicher als das so streitbare Pinke. Und mein Wunsch wäre gewesen, weil dieses pinke Trikot vom Muster an sich mit dem Farbverlauf, wenn das grün wäre, hätte ich es richtig geil gefunden. Ja, aber ich finde, wie gesagt, ich finde das Heimtrikot so hässlich. Selbstverständlich kaufe ich mir keins.
Ja, wir können uns ja, der DFB, die gucken uns ja wahrscheinlich auch zu, die können uns ja gerne mal so eine ganze Kollektion schicken und dann würden wir das Ganze hier verlosen für einen guten Zweck. Also, wenn ihr da irgendwie Connection habt, gerne mal potbolzer@web.de.
Ja, aber ein kleiner Take noch, wo du gerade, du hast es gerade im Intro schon oder vor dem Intro schon angesprochen, die geilen Nachrichten mit den Sponsoren beim MSV mit einem wirklich tollen Video, kann man nur sagen, Chapeau, Respekt, nicht nur für die Leistung, sondern auch für die Art des Videos, finde ich super. Und an der Stelle frage ich mich und möchte ich auch nochmal in den Raum werfen, die Produktion des Videos für die Deutschland-Trikots. Die ist auch nicht DFB-like, weil irgendwie ist die Art der Produktion so gut geworden. Also ich finde beide Präsentationen, man kann ja zu den Trikots stehen, wie man will. Geschmack ist nicht streitbar. So, aber die Art, wie dieses Werbevideo produziert ist, ne, das ist doch kein Deutschland-Trikot und. Finde ich sagenhaft, finde ich wirklich eine gute Produktion. Also ich glaube, der DFB hat seine Produktionsfirma geändert an der Stelle. So, und jetzt MS.
Ganz genau, kommen wir dazu, aber wir haben ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, so rund um den MSV, man hat das Gefühl, der Verein lebt ein bisschen mehr wieder seit diesem Jahr, also Boris Schommers kriegt den Haufen in den Griff, Michael Preetz an Bord, im Marketing sind wir anders aufgestellt und du hast es gerade angesprochen, auch mit der Aktion über das Video heute nochmal, ist ja schon mal ein bisschen beruhigender, egal in welcher Liga, da gibt es x Unternehmen, die uns dort zur Seite stehen. Also auch das Wohl des MSV liegt allen so ein bisschen mehr am Herzen. Und ich glaube, was die Fans in den letzten Tagen und Wochen abfackeln, im wahrsten Sinne, das ist kaum in Worte zu fassen und zu beschreiben. Man muss sich das einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Man ist ja seit gefühlt 4 Jahren irgendwie Tabellenletzter. Also wir sind ja nicht nur in dieser Saison richtig schlecht, sondern das ist ja ein schleichender Prozess gewesen. Und an so einem Tag wieder so gestern die Hütte im positiven Sinne. Ich meine, wir haben ja kein Dach, so oder doch, wir haben ein Dach, aber das Dach ist immer anfällig, sagen wir es mal so. Aber so,
also dementsprechend ist das Dach weggeflogen, ist ja bei uns eher eine Gefahr.
Ja, da muss man aufpassen, was man sagt. Aber das ist schon richtig geil und da freuen wir uns ja jetzt schon auf den kommenden Sonntag, hätte ich fast gesagt, auf den Ostersonntag, wenn es dann nach Bielefeld geht, aber so weit ist es noch nicht. Denn der MSV vor 14.000 Zuschauern gegen Saarbrücken gefordert und Michael unter der Woche wieder Pressekonferenz, Postings, Lambi, Let's Dance, Freitag mit der Anstecknadel, so. Mit der Anstecknadel wieder Werbung gemacht und alle waren sie da, alle sind sie froh und Vollgas und ja, dann gab es wie gesagt die Pressekonferenz, ich hoffe Jürgen Lörzer ist wieder da, genau in dem Moment kommt er auch wieder und sagt guten Abend Sonja. Schöne Grüße, Jürgen, das ist schön, dass du da bist. Und der MSV dementsprechend im Heimspiel gefordert, nachdem die Ergebnisse oder die Konstellation an diesem Spieltag ja eigentlich zum Siegen verdammt waren, also der MSV, weil ich glaube, da sind wir uns einig, dann wäre es wieder sehr, sehr eng geworden, wenn die anderen Ergebnisse noch ein bisschen schlechter für uns verlaufen worden wären. Viel Konjunktiv, ihr merkt das schon, aber Mannheim gewinnt nämlich am Freitagabend zu Hause gegen Bielefeld. Die ziehen die Bielefelder jetzt wieder mit runter. Mannheim dementsprechend aber trotzdem mit einem wichtigen Dreier. Und dann saßen wir gestern Nachmittag alle noch so ein bisschen im Stadion und schauten schon auf Halle. Denn da ist man ja fest von ausgegangen, dass der hallische FC zumindest 2-1 gewinnt. ist am Ende nur ein Unentschieden geworden, was dem MSV geholfen hat, natürlich unterm Strich gesehen. Aber demnach sind wir jetzt wieder mittendrin in der Verlosung und trotzdem vor dem Spieltag aber schon so extrem viel Druck auf den Mannen von Borussia gelastet, oder?
Ja, und dann spielt einfach Lienhardt, ne? Das muss ich hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Wenn ich Hallenser wäre und ich hätte so einen Existenzkampf, wie wir ihn auch haben, und dann köpft in der 97. Minute einfach ein Lienhardt das Tor, das ist halt immer wieder eine Diskussion, ne? Lienhardt für Freiburg 2, der eigentlich im Kader von Freiburg 1 ist, oder täusche ich mich? Verwechsel ich gerade den Lienhardt? Ist der richtig
Lienhardt? Nee, ne? Du verwechselst ihn.
Ehrlich? Hm? Ein falscher Lienhardt? Hm. Gut, dann habe ich nichts gesagt.
Nein, ist es nicht. Nein, nein.
Asche auf mein Haupt ist der Bruder, oder was?
Nee, ich glaube, der wird sogar anders geschrieben. Das ist der Lienhardt mit D. Ist der andere, wird der andere nicht mit T geschrieben? Oder?
Mit T. Ah, okay. Ja, sorry. Asche auf mein Haupt. Nehme ich alles zurück. Das wäre natürlich noch der Knaller gewesen in der 97. Ja, was war die Frage? Ob es für uns zum Siegen verdammt war oder was?
Egal, wie der Wendler sagen
ja,
würde.
Ja, ganz ehrlich, Stefan, jetzt haben wir noch 8 Spiele. Wir hatten 6 aus 9, die wir ziehen müssen. Und jetzt haben wir 5 aus 8. Das ist am Ende sind wir sowieso zum Siegen verdammt, egal was die Konkurrenz macht.
Michael Preetz hat es ja auch immer so schön gesagt, er spricht immer von Etappen, von einzelnen Etappenzielen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er da alle 3, 4 Spiele mal so einen Strich zieht und sagt, okay, von den ausgerufenen 10 Punkten haben wir hier vielleicht 10 erreicht, vielleicht haben wir auch nur 8 erreicht, sodass wir dann in der zweiten Etappe dann die Latte ein bisschen höher legen müssen. Kommen wir aber trotzdem zunächst mal wie gewohnt auf die Aufstellung, Michael. Und vor der Partie gab es noch die Mitteilung, Joshua Bitter, nachdem er jetzt 2 Wochen aussetzen musste, hat es dann grippal auch irgendwie noch ein bisschen erwischt. Demnach also auch dort
ja, der MSV Fieber gehabt. Ne?
Ja, dementsprechend auch der MSV in der Verteidigung nochmal ja, zum Handeln gezwungen, beziehungsweise natürlich mit der gleichen Aufstellung umhergekommen. Aber dir fehlten natürlich dann dementsprechend so ein bisschen weitere Alternativen. Trotzdem hat sich Boris Schommers dementsprechend für dieselbe Ausstellung entschieden, wie auch in der Woche zuvor. Angefangen von Vincent Müller hinten drin, Fleckstein, Knoll und Sänger. Dann auf den Außenbahnen Engin und Kölle. Davor Castanena, Michel Brink, Plädel, Esswein und Ginzek. Insgesamt, ob jetzt 5-3-2, 5-4-1, 5-2-3-0. Gibt ja mehrere Auslegungssachen, ne?
Ja, am Ende spielen wir jetzt seit 3 Spielen hauptsächlich mit einer Spitze und mit 2 Leuten auf den Halbaußen dahinter, mit Esswein und Plädel. Jetzt in der zweiten Halbzeit dann eben mit Esswein in der Spitze und Pusch und Plädel auf den Halbräumen dahinter. Also im Prinzip ein 3-4-3, hatte ich glaube ich vor 1, 2 Sendungen auch schon mal gesagt, wie es der VfB Stuttgart spielt. Ohne Veränderung zum letzten Heimsieg. Ohne Veränderungen zum nicht so tollen Spiel in Unterhaching. Was heißt nicht so tollen Spiel? Das muss man auch relativieren, habe ich Ende letzter Sendung auch schon mal gesagt. Die ersten 60 Minuten waren ja durchaus okay. Das Einzige, was nicht okay war, war das, was passiert ist nach dem Gegentor. So, und im Grunde hat die Mannschaft auch da gezeigt, dass sie sich als eingespielte Mannschaft durchaus weiter verbessern darf. Und auch verbessert hat. Und ich finde, dieses Spiel hat uns auf verschiedenen Positionen gezeigt, dass es genau die richtige Entscheidung ist. Kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal zu, wenn wir über die Zebras des Tages diskutieren. Denn da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer da einsteigen, in die Thematik einspielen. Und grundsätzlich können wir die Aufstellung abhaken unter vollkommen okay. Was wir vielleicht noch erwähnen könnten, ist Simala auf der Bank, die Nummer 37 aus der A-Jugend des MSV. Ich habe ihn am Mittwoch beim Training gesehen, durchaus flink und durchaus mutig und auch ja, wirklich verheißungsvoll, der Junge. Und natürlich war er jetzt nur im Kader, weil er profitierte, in Anführungsstrichen, von der Krankheit von Bakir zum Beispiel und dementsprechend aber trotzdem für so einen jungen Kerl mit Sicherheit eine tolle Sache, einzulaufen beim Warmmachen vor dieser Kurve. Ich glaube, das ist auch mal ein weiterer Push für die nächsten Wochen.
Oh, ein weiterer Push. War es gewollt? Wenn ja, 5 Euro bitte.
Ja, ja, klar.
Genau.
Der lag doch auf der Straße, der Gag.
So, dann müssen wir einmal Jetzt schreibt mir gerade Kollege Lesser, er hat mir ein Foto geschickt, müssen wir mal schauen. ich würde trotzdem, bevor wir jetzt ins Spiel gehen, damit die Leute genügend Zeit haben zur Abstimmung, Michael, ja. Unser Zebra des Tages hier freigeben für die Abstimmung. Ich habe einen ganz, ganz, ganz klaren Favoriten. Und wenn der es heute nicht
wird... Du fängst sowieso an.
Ach so. Ja, weiß ja jetzt schon, wer da doof ist. Ich will die Leute nicht beeinflussen, aber die haben alle ihre eigene Meinung. Von daher sehr, sehr, ja.
Dann bitte.
Für mich gibt es nur einen Spieler und das ist Jonas Michelbrink, der mich gestern verzückt hat, der mich überzeugt hat und der mich als einen seiner Kritiker in den Anfangsmonaten und Jahrzehnten, jetzt wirklich Lügen gestraft hat. Ich habe ihn in den letzten Wochen hier immer mal wieder, ihr wisst es ja, versteckt hier mit reingeworfen, immer mal auch zur Abstimmung beim Zebra des Tages oder wir generell, wir beide. Aber was der Junge gestern auf einer Doppel-6 gezeigt hat, das war spielerisch sowas von gut und erinnert jetzt wirklich gar nicht mehr an das hölzige Spiel, was wir teilweise in der Hinrunde noch hatten. Also wirklich ein sehr, sehr wichtiges Element auf einer Spieler- oder mit einer spielerischen Komponente versehen, Jonas Michelbrink.
Steige ich mal direkt ein, denn du wirst mit Sicherheit meine Posts auch gesehen haben. Unter anderem habe ich ja Pep Guardiola abgebildet, der sagt, Michelbrink oder nix. Dementsprechend konntest du dir vermutlich oder kannst dir vermutlich denken, dass ich Michelbrink auch zu 100%, ich habe es direkt im Spiel auch schon gesagt, da führt kein Weg dran vorbei, dass Jonas Michelbrink für mich der absolute Topmann dieses Spiels war. Und ich habe es dann auch bei Twitter gepostet und habe eine Reaktion, eine positive bekommen, will ich mal sagen, von Lukas Michelbrink, der Bruder, der in der U19 spielt bei Hertha. Jonas Michelbrink, absolut. Und da will ich mal ganz kurz einsteigen. Jonas Michelbrink ist, so wie es scheint, sehr gut befreundet mit Santi Castaneda. Die beiden ziehen privat auch um die Häuser und machen an spielfreien Tagen auch mal gemeinsam irgendwelche Berlin-Ausflüge. So habe ich das zumindest Instagram vernommen. Und dementsprechend will ich hier nochmal darauf eingehen, dass sich die nicht nur neben dem Platz hervorragend verstehen, die beiden. Denn Stefan, ich konnte es nicht mehr zählen, wie viele Ballgewinne Santi gestern, auch vor allem in der ersten Halbzeit, was er für Ballgewinne hatte. Deswegen ist mein zweiter Mann mit dem Zusatz, dass mein erster Mann dieses Mal absolut deutlich Jonas Michelbrink ist, ist mein zweiter Mann aber, mein erster Mann, du hast ja Michel genannt, dann habe ich ja noch zwei frei. Also ich bin bei dir, Michelbrink, 100%, ich sage als ersten von meinen beiden Santi.
Jetzt können ja, also nochmal, wir können hier nicht jeden reinnehmen, ne? Ich habe jetzt hier noch zwei, drei weitere und ich gehe aber mit allen fast hier mit, liebe Leute, die ihr reinwerft. Also da kannst du fast wirklich jeden nehmen. Und es ist eine Abstimmung, die am Ende auch nur einer gewinnen kann. Von daher ist es schon fast egal. Zum Beispiel sehe ich ja hier die ganze Zeit, dass auch geschrieben wird, beziehungsweise Knolli, der wichtigste Mann in den letzten Wochen generell, ist so der Anführer dieser ganzen Truppe. So würde ich es auch sehen, hinten drin in der zentralen Funktion und Position als Kapitän, als Leader, als Mensch. Feiner Typ, haben wir ja immer wieder gesagt. Mit Sicherheit so insgesamt einer, wenn nicht der wichtigste Spieler, das sehe ich 100% genauso, gestern tadellose Leistung. Aber um hier auch mal die anderen so ein bisschen zu würdigen und mit reinzunehmen, nachdem ich, glaube ich, ihn in Unterhaching wieder schlecht gesehen habe oder schlechter gesehen habe, gerade in den letzten 30 Minuten, ich glaube, gegen Dortmund wieder besser gesehen habe, fand ich auch gestern Marvin Sänger richtig stark, muss ich ehrlich sagen. Also wie der gute Boris sagen würde, der Seng. Und deswegen nehme ich den guten Marvin hier wieder rein. Wir wissen ja auch, dass wir zumindest früher, bis wir ihn immer auch leider mal hin und wieder kritisieren mussten, dass seine Eltern immer zugeschaut haben. Ich hoffe, die haben jetzt wieder eingeschaltet und von daher nehme ich den guten Marvin Sänger.
Kann man auf keinen Fall hoch genug bewerten, dass nach dieser Talfahrt, die er hinter sich hat, nach dem Hinrundenspiel gegen Borussia Dortmund 2, dass er wirklich gut rausgekommen ist aus der Nummer und wirklich auch eine Erwähnung wert ist. Ist bei mir nicht unter den Top 4. Für mich, ich werde jetzt mal ein paar Leute nennen, damit ich sie erwähnt habe, für mich Vincent Müller, gestern eine absolute herausragende Leistung, vor allem, weil er genau das gemacht hat, was wir schon in den letzten Monaten und Jahren fast immer wieder kritisiert haben, dass er eben in der Strafraumbeherrschung manchmal ein paar Probleme hat. Und gestern war er bei hohen Bällen unglaublich gut, hat eine riesengroße Sicherheit ausgestrahlt. Dementsprechend Vincent Müller auf jeden Fall bitte noch nicht aufschreiben, ne? Vincent Müller auf jeden Fall zu erwähnen. Dann für mich absolut erwähnenswert in den letzten Spielen auch immer Top 3 Kicker, Alex Esswein. Für mich wieder derjenige, der die Dinge macht, die den Unterschied ausmachen. Ja, zum Beispiel der Pass kurz vor, in der zweiten Halbzeit auf, ich glaube, es war Pledel oder Pledel war es, ne? Ja. Also Esswein auf jeden Fall. Knolli kann man immer nennen, weil er eben die Dreierreihe im Griff hat. Man kann im Prinzip fast alle nennen in diesem Spiel. Und das ist halt eben, und das habe ich vor 2 Spielen, ich glaube gegen Dortmund auch schon mal gesagt, dass die Tatsache, dass du viele nennen kannst, der Beweis dafür ist, dass du jeden gleich gut brauchst. So, und trotzdem sind wir hier dafür da, Leute zu nennen. Deswegen ist meine Nummer 2 Vincent Müller.
Habe ich schon so eingeloggt. Oder beziehungsweise hinterlegt. Hätte ich nämlich auch noch genommen zusätzlich. Und mein Zusatz wäre jetzt noch, saß jetzt gestern nicht 2 Meter von ihm entfernt und auch nicht in den letzten Wochen, war jetzt auch nicht bei jedem Auswärtsspiel Sio Unterhaching, aber du hast es ja gerade bei Vincent schon so ein bisschen angerissen. Ich habe das Gefühl, der strahlt auch wieder was ganz anderes aus wie noch vor ein paar Monaten. Ne? Also da hast du eher das Gefühl gehabt, ey, jeder Schuss ein Treffer und den, ich will jetzt nicht sagen, den juckt das nicht, den wird das mit Sicherheit gejuckt haben. Aber er muss einfach wieder oder er musste einfach zu diesem Torwart mutieren, wo jetzt auch der Gegner ein bisschen mehr weiß, so nach dem Motto, ja, wird jetzt heute nicht ganz so einfach gegen Duisburg in einem Heimspiel gegen einen Torwart wie Vincent Müller dort zum Treffer zu kommen. Und das ist einfach so das, was sich auch generell so in den letzten Wochen geändert hat, ne? Und von daher können wir das hier so einloggen. Dementsprechend haben wir hier 4 Leute zur Abstimmung freigegeben. Zebra des Tages, Michel Brink, Castagnega, Sänger und Müller. Und weil wir gerade bei Müller waren und diese Ausstrahlung, also man kann schon feststellen, dass ein Schulterschluss ja, zwischen Mannschaft und Fans hergestellt wurde, dass Boris Schommers natürlich auch seine Aktien hat. Dementsprechend der MSV jetzt insgesamt mit 4 Siegen aus 6 Spielen. Soweit sind wir aber noch nicht, denn wir wollen ja dieses Spiel erst noch reviewen. Und Michael, trotzdem, jetzt hatten wir gerade die Ausstellung. Der erste FC Saarbrücken, und da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. War es für uns gut oder war es für uns schlecht, dass die jetzt am Ende eine Runde weitergekommen sind in letzter Sekunde gegen Borussia Mönchengladbach? Da konnte man ja schon irgendwie die wildesten Vermutungen aufstellen, so nach dem Motto, ey, die sind immer noch voll oder die haben schwere Beine, aber oder die sind einfach euphorisiert, die schweben gerade auf Wolke 7 und und. Wie hast du so die Anfangsphase so wahrgenommen? Weil war ja auch insgesamt ein guter Support aus Saarbrücken vor Ort. Ne, waren ja mit anderthalb, ich sag mal so 1000 Zuschauern bei uns in der Arena, haben gut Stimmung gemacht. Und die ersten Minuten gehörten ja auch den Saarbrückern.
So, da, genau, also zweigeteilte Antwort. Erstens, ich glaube, dass sie weitergekommen sind, hat uns nochmal so ein paar Körner mehr gegeben. Du hast in der zweiten Halbzeit ganz deutlich gemerkt, dass den Saarbrückern nicht nur mental, sondern auch physisch die Körner so ein bisschen ausgegangen sind. Das hast du gemerkt. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob du in einem Spiel drin bist oder ob du nach der Pause noch einen Neustart starten musst in einer Woche, in der du gerade wirklich Herausragendes erlebt hast, um dann auch einen Freifahrtschein zum Alkohol trinken. Und jeder von uns kennt das. Vor allem Sportler sind es nicht so gewohnt, jeden Tag zu trinken. Und dementsprechend, wenn du Dienstag gewinnst, dann ist der Donnerstag schon fast der Tag, wo dein Körper gerade mal wieder fit ist. Und Freitag war schon die Anreise. Darfst du nicht vergessen. Zum zweiten Teil, die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, bis zur zweiten Standardsituation von Saarbrücken. Das ist auch der eine halbe Punkt Abzug von 10 Punkten auf 9 bei mir in meiner Tagesbewertung. Die ersten 20 Minuten gehörten zumindest, was die zwingenden Chancen angeht, komplett Saarbrücken. Leichtes Übergewicht im Ballbesitz, aber vor allem haben wir da richtig Glück. Wir verteidigen beide Kopfbälle nicht. Ja, also in der 20. Minute war es, glaube ich, Ginczek, der nach dem ersten raus. Denn nach dem ersten Abpraller seinen Mann aus den Augen verliert und beim ersten weiß ich es nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir 2 Situationen mit Glück überstanden. Darf man nicht anders sagen. Und dann hat, ähnlich wie es in Unterhachingen ins Negative passiert ist? Ist es jetzt gegen Saarbrücken durch das 1:0 ins Positive passiert, dass der MSV seinem Spiel mehr Sicherheit oder dass das Spiel des MSV mehr Sicherheit bekommen hat und mehr Zutrauen in das eigene Spiel? Die Abläufe wurden automatischer und so weiter. Das war hier durch das Tor von Anfang an, war es noch ein bisschen anders. Kommen wir zum Tor.
Mir fiel gerade irgendwie stattdessen noch zufällig nebenbei ein, hatte nicht der erste FC, nicht der erste, der FC St. Pauli früher diese Weltpokalsieger-Besieger-Shirts? Das wäre
Was
geil.
müssen wir denn jetzt? Serienmeister, Besieger, Sieger,
Ja,
Sieger?
Rekordmeister oder Bayern-Sieger-Besieger, irgendwie so. Das wär natürlich geil. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir dann aber natürlich zur ersten wunderbaren Aktion des MSV, die auch, oder welches gleichbedeutend mit dem 1:0 daherkommt. Und zwar ist es dann vom Torschützen her Niklas Kölle. Keine Angst. Und wir hören gleich noch den Jingle. Aber in der Entstehungsgeschichte. Ich glaube, der MSV auf der linken Seite im Angriff beziehungsweise mit einem eigenen Einwurf. Dort schon sehr, sehr gut zu erkennen. Es wird nicht mehr nur noch lang und hoch und weit geschossen, sondern die Seite sehr, sehr schön verlagert. Musst du ja auch dementsprechend, wenn du so aufgestellt bist und gegen so eine Mannschaft spielst, also ich hatte neben mir schon die ganze Zeit immer nur Worte im Ohr, du musst irgendwie hinter die Kette kommen, du musst irgendwie über außen und dagegen halten und und. In dem Fall ist es Engin, der den Ball rechts antreibt auf der gegnerischen Seite, dann in der Mitte zentral auf Michel bringt, passt. Und ich glaube, Michael, jetzt haben wir gerade schon so ein erstes Loblied auf Jonas Michel Brink gesungen. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht der alles Entscheidende, aber ein vielleicht vorentscheidender Ball, jetzt gleich zumindest in der Passstaffette zwischen ihm und Esswein. Denn bei Michel Brink kann man ja wirklich, ist ja gerade in aller Munde, ob bei Bayern München oder bei der Nationalmannschaft, dieses Zocken. Er möchte einfach spielerisch Lösungen finden, er möchte spielerisch spielen, er möchte auf kurzen und kleinen Wegen das Ganze versuchen zu lösen. Also auch dort ein Zusammenspiel in den in Positionen laufenden Esswein, der sich gut freimacht, in einen Raum reingeht, wo du ja dementsprechend nicht ganz so einfach die Möglichkeiten hast, aber so wie er es dann in dieser Situation löst, das zeigt natürlich seine komplette Klasse. Und ich glaube, vorwegzunehmen, dass es eine der Aktionen ist, die du gerade so ein bisschen angeteast hast, denn er hat ja wirklich in seinem Rücken direkt den Gegenspieler, nimmt den Ball mit dem Außenriss so weg, sodass der Ball sich um den Gegner herumdreht, hat natürlich dadurch, dass er die Bewegung wollte, dieses Timing, dass er sich dann um den Gegner rum drehen kann, spielt den Ball mit dem rechten Außenriss. Da ist ein bisschen Glück dabei, weil der Gegner nicht mehr ganz mit dem langen Ball dahin kommt, auf Plädel, der wiederum sich gut frei macht. Und dieses Bild jetzt gerade, was ich habe, das zeigt schon die ganze Weiterentwicklung des MSV Duisburg. Du hast eine Boxbesetzung mit 4 Mann im gegnerischen Strafraum, zwei Mann am 5-Meter-Raum. Plädel bleibt mit der ersten Aktion hängen. Dann übernimmt Engin, der das Ding einfach lang per Flanke auf den zweiten Pfosten zieht, wo Kölle schon in Position gelaufen ist. Natürlich Rizzuto dementsprechend überlegen ist im Kopfballduell, dann aus 4 Metern einköpft und der MSV führt in der 23. Minute durch Niklas Kölle mit absolutem Willen, der dann dementsprechend einköpft. Und Michael, Ehre, wem Ehre gebührt, bevor du jetzt gleich kannst.
Hey Kölle, mach noch einen rein für unseren großen Spielverein.
Also anders als unsere Stadionregie spielen wir das hier immer ein, auch in den kommenden 5 Jahren, wenn wir dann irgendwann wieder in der zweiten Bundesliga sind, Michael. Aber das soweit mit dem 1:0 vom Niklas Kölle.
Also bevor ich zum Tor komme, Stefan, ich glaube, du hast die Datei mehrmals drin, die liegt übereinander. Also da sind die Stimmen, glaube ich, verdreifacht. Das ist inzwischen fast ein Chor. Muss man ja, die liegt da so oft übereinander, dass die Stimme sich quasi anhört wie in einer Kirche. Zum Tor. Wir haben einen Einwurf nach einem Fehlabschlag, würde ich es mal sagen, von Saarbrücken. Und wir haben eine ganz, ganz schnelle Seitenverlagerung. Die sorgt schon mal dafür, dass die Fünferkette der Saarbrücker nicht hundertprozentig sortiert ist. So, dann kommt die Tatsache, dass Esswein sich rauszieht und dem ballführenden Michelbrink entgegenkommt, zieht Esswein den linken Innenverteidiger aus der Kette. Dadurch entsteht natürlich perfekter erster Ballkontakt, erster Kontakt von Esswein, und dadurch entsteht die Lücke, in die er diesen Steckpass auf Pledel ja, reinschiebt. So, und dann geht der linke Außenverteidiger von Saarbrücken muss einrücken, um zu verteidigen. Und nur dadurch bekommt Engin überhaupt die Zeit, die er hat zum Flanken und kann diesen Ball mit aller Ruhe hinten auf Kölle flanken. Und Kölle, weiß ich nicht, wie viel Zentimeter, aber deutlich größer als Rizzuto und dementsprechend die logische Konsequenz, dass er den einnickt. Also eine Konsequenz aus vielen taktischen und technischen ja, Win-Situationen des MSV. Wirklich gut gemacht.
Dann gab es auf der Gegenseite direkt
Übrigens,
danach, ja?
Kölle leitet es ein, ne? Kölle leitet es mit dem schnellen Seitenverlagern ein, ich glaube, über Knoll war es. Ja, der Einwurf von Kölle auf Santi, wieder zurück zu Kölle und mit direktem Kontakt als Seitenverlagerung übers Zentrum. Also er leitet sein eigenes Tor durch die Seitenverlagerung selber ein.
Dann gab es auf der Gegenseite nochmal die eine oder andere Möglichkeit für den ersten FC Saarbrücken. Wir haben ja auch gesagt, bei aller Euphorie dürfen wir das hier nicht unterschlagen. Da gab es den Schuss übers Tor, da gab es von Brünker, der dann, ich glaube, in letzter Konsequenz nochmal von Fleckstein zumindest so ein bisschen daran gehindert wird. Oder wer ist es? Warte, ich gucke nochmal eben kurz rein. Brünker nämlich derjenige, der auch gegen Gladbach das Tor erzielte und musste auch dementsprechend später vom Platz. Ja, da schaue ich gerade noch mal rein, hatte in der Aktion nämlich auch noch mal das Tor mehr oder weniger auf dem Fuß, konnte noch mal ein bisschen behindert werden beim Abschluss und er segelt da nämlich feinst über, ich glaube, Kollege Fleckstein ist es drüber. Dementsprechend, wenn wir da nichts mehr haben, ging der MSV mit 1:0 in einem Spiel, wo man sagen würde, man konnte die ganze Couragiertheit und Engagiertheit konnte man erkennen. Es war aber nicht so, dass Saarbrücken komplett ohne Chance da wäre, aber auf der anderen Seite auch jetzt ohne jetzt das komplette Feuerwerk abzubrennen.
Genau, also ich hatte vorher, ich wurde oft gefragt, ach so, übrigens, liebe Grüße an diejenigen, die mir dann irgendwie hinterher bei Instagram eine Nachricht schreiben, ich habe dich gesehen oder sowas. Leute, kommt einfach vorbei, lasst uns kurz schnacken, anstatt mich, während wir uns sehen, bei Instagram anzuschreiben. Kommt einfach auf uns zu, quatscht mit uns, stoßt mit uns an. Wir sind Fans so wie ihr. Halbzeit, ach so, nee, genau, vorher wurde ich von vielen Leuten gefragt, was ich glaube, wie es denn ausgeht. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, entweder werden wir abgeschossen oder wir schießen sie ab. Das ging noch in keine der beiden Richtungen. Da hast du vollkommen recht. Also es war eine enge erste Halbzeit. Und Ginczek, das zur Vervollständigung der ersten Halbzeit, hatte relativ früh angedeutet, dass er zur Halbzeit raus muss. Da war dann zur Halbzeit die Entscheidung. Und wenn du nichts mehr zur ersten Halbzeit sagen möchtest, gehe ich mal direkt in die Entscheidung des Wechsels. Die Entscheidung von Boris Schommers, Kolja Pusch für Ginczek zu bringen und nicht etwa Robin Müller als Rechtsaußen. So, und er hat sich bewusst dafür entschieden, Esswein ins Zentrum, dass er Giert nicht bringt, war, glaube ich, logisch nach der langen Zeit. In so einer wichtigen Situation dann eher auf die zu vertrauen, die in den letzten Malen eben das Vertrauen zurückgezahlt haben, Esswein vorne reinzustellen, die logische Konsequenz, weil auch Inanolu nicht da war und, und. So, aber dann eben Push zu bringen. Push hat etwas, was auf diesem Level keiner hat, nämlich den linken Fuß. Das hat er Mittwoch im Training auch wieder bewiesen. Wahrscheinlich in jedem Training, aber Mittwoch konnte ich selber sehen. Der hat einfach einen begnadeten linken Fuß, wie so viele Linksfüße, ne? Also du hast immer das Gefühl, wer Linksfüßer ist, der hat auch einen ganz besonders guten linken Fuß. Das ist das bei Rechtsfüßern eben öfter mal Streuverlust. Also er entscheidet sich, Kolja Pusch als rechten Außenstürmer in Anführungsstrichen zu bringen oder als offensiven Achter zu bringen auf der rechten Seite. Finde ich eine schlaue Idee, ihn nicht links zu bringen, obwohl er Linksfuß ist, weil ihm das Tempo fehlt, um bis zur Grundlinie zu gehen und weil er mit seinem extrem starken linken Fuß dann eben wie Arjen Robben nach innen ziehen kann und dann eben nicht dribbeln wie Arjen Robben, aber abschließen wie Arjen Robben. Also eine absolut für mich, muss ich fairerweise sagen, nicht präferierte Entscheidung. aber eine komplett nachvollziehbare Entscheidung, die sich in ein, zwei Offensivsituationen auch extrem ja, schnell gezeigt hat, dass sie fruchtet. Defensiv ist ein anderes Blatt, aber ich möchte hier heute keine negativen Sachen hochhängen.
Will ich aber an dieser Stelle nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Und dann ist wirklich gar nicht hoch, ja, anzusiedeln, dass Boris Schommers, weil, also wenn ich jetzt fragen würde, wer hätte damit gerechnet? Klar, Ginzek so ein bisschen angeschlagen. Boris Schommers hat es auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt. Er konnte keine 100% mehr signalisieren dem Trainer gegenüber. Von daher ist es nur folgerichtig, dass dort gewechselt wird. Aber wer von uns hätte Kolja Push für Ginzek gewechselt? Die wenigsten. Und da
Ja,
muss.
wahrscheinlich die wahrscheinlichste Variante mit Esswein vorne drin hätte jetzt in allererster Linie bedeutet, Müller entweder rechts zu bringen und den Rest so zu lassen oder Köter zu bringen, Köter auf links zu stellen und mit Plädel über rechts zu kommen. So, das sind so die beiden Möglichkeiten, die man jetzt logischerweise, weil Husch schon eher ein zentraler Spieler ist, die logisch wären. Aber die starken Situationen mit Ball von Kolja Push kamen eben auch dann, als er den Ball auf dem linken Fuß hatte und nach innen gezogen ist. So auch dann vor seinem Freistoß nach einer wunderbaren Vorarbeit von Esswein und Plädel.
So weit sind wir allerdings noch nicht, denn, oder was hast du, du meintest jetzt gerade das Tor, ne? So weit sind wir noch nicht, denn der MSV kam richtig, richtig gut aus der Halbzeit heraus. So auch direkt, glaube ich, nach irgendwie gefühlt ein, zwei Minuten. In dem Fall ist es ein langer Ball, der wird von Knolli geschlagen. Der wird im ersten Moment, geht er zum Gegner, aber der MSV dort mit dem zweiten Ball in dem Fall. Esswein marschiert auf die gegnerische Kette und ich glaube, vor ein paar Wochen hat er es noch falsch gemacht oder einen schlechten Ball rübergespielt. War so eine ähnliche Situation, ich meine, mich erinnern zu können. Wird dementsprechend auf Plädel links rübergezogen, der auch unter der Woche bei den Kollegen von Radio Duisburg zu Gast gewesen ist. Schöne Grüße an dieser Stelle. Läuft aufs gegnerische Tor, hat den Ball auf seinen linken Fuß und ja, Michael, es ist wieder so ein bisschen, überlege ich, habe ich ein bisschen viel zu viel Zeit und und. Der Torwart kommt dann raus, macht sich natürlich breit, baut sich auf, aber da hätte schon 2:0 für den MSV eigentlich stehen müssen, weil das war mit Sicherheit eine hundertprozentige Torschance.
Ja, absolut. Also müssen ist immer so eine Frage, aber auf dem Niveau und in der Situation, in der wir jetzt stecken, müssen eben eigentlich solche Bälle rein. Du kannst nicht damit rechnen, dass du noch mehr Chancen bekommst, um das Ding trotzdem noch zu gewinnen. Für mich hatte einen Kontakt zu viel. Er berührt den Ball einmal zu häufig, bevor er den Abschluss sucht. Und ach, guck mal. Nick Marvel, liebe Grüße. Ein Kontakt zu viel, schreibt er. Ja, sehe ich genauso. Also muss 2-0 stehen, kann 2-0 stehen mit Tendenz zum Muss, würde ich sagen. Das kann ist dann eher die Kölle-Situation, wo Push den Ball über die linke Seite in eine ähnliche Abschlusssituation bringt.
Zuvor haben wir aber noch eine Ecke von Push, der ja, wie gesagt, eingewechselt war. War irgendwie so ein bisschen hoch und lange in der Luft, hatte ich so das Gefühl im ersten Moment. Aber dann kommt der Sänger,
Der Seng.
wie er so schön von seinem
Der Ball
Trainer
senkt sich.
auf Seng. Genau, der dort einköpft und der Torwart im letzten Moment noch halten kann. Also das wäre ihm zu gönnen gewesen, gerade auch kurz nach der Halbzeit. Das wäre ebenfalls das 2:0 für den MSV gewesen. Also wirklich 10 Minuten lang wirklich am Drücker und die Fans um uns herum waren schon wirklich auf 180, denn wir wissen ja eigentlich bekanntlich, wie es so manchmal im Fußball laufen kann. Dementsprechend hast du schon irgendwie ja, darauf gehofft, dass jetzt gleich mehr oder weniger das 2:0 fällt. Und dann kam es letztendlich auch dazu, denn Kolja Push stand am Freistoß, aber Michael, auch in der Entstehungsgeschichte, über die rechte Seite schon spielend, bis hin zu diesem herausgeholten Freistoß durch Kolja Push ja auch selber, indem er dort den Gegenspieler am gegnerischen 16er natzen möchte. Ich glaube, mit einem Beinschuss war es. Zuvor aber auch schon tolles Zusammenspiel über die rechte Seite, also der MSV über mehrere Passagen im Ballbesitz. Und jetzt erinnere dich mal bitte an letzte Woche in Unterhaching. Da hatte ich noch ein bisschen bemängelt auf der gegnerischen Seite. Also es war ja in dem Fall nicht der rechte Flügel, sondern es war letzte Woche der linke Flügel, wie dann beispielsweise Kölle reinzieht und dann mit rechts abziehen möchte. In dem Fall hat der MSV versucht, am gegnerischen 16er in einer Druckphase von 10, 15 Minuten, wo man drauf und dran war, das 2:0 zu erzielen, war bedacht darauf, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, sich dann wirklich bis vorne mal durchzukombinieren, weil wenn es einmal läuft, dann läuft's. Ja, und dementsprechend ist man geduldig geblieben, man hat den Ballbesitz gut ausgespielt, man hat auf die Situation gelauert und dementsprechend würde ich dieses Tor sehr, sehr hoch ankreiden, zumal die Vollendung durch Kolja Pusch oben in den Winkel, da gab es natürlich für den Torwart auch nicht zu halten, ein erste Sahnetor war, von daher 10 mit Sternchen.
Ja, es sind Abläufe, von denen du sprichst, im eigenen Ballbesitz, die halt nur funktionieren, wenn du es immer wieder machst, wenn du immer wieder diese Dinge trainierst. Und sonst gibt es solche automatisierten Abläufe nicht. So, und da hinzu kommt natürlich, und du hast es in der ersten Halbzeit schon angesprochen mit Michelbrink, hinzu kommt natürlich die individuelle Klasse der einzelnen Spieler. Wir haben mit Michelbrink, mit Esswein, mit Pledel und mit auch Pusch linker Fuß an der Stelle, wir haben solche besonderen Talente. So, die gepaart mit den Abläufen führen dann eben dazu, dass wir in der Lage sind, Dinge zu tun, die wir am Anfang der Saison noch nicht tun konnten, weil wir sie eben auch, glaube ich, nicht ganz so akribisch trainiert haben unter Ziege. Nichts gegen Ziege, ja, aber ich glaube, die Akribie in Sachen Ballbesitzabläufen, ich habe es relativ häufig auch gesagt, dass wir mit dem Ball oft Probleme hatten unter Ziege, gegen den Ball war es viel besser. Das ist mit Boris Schommers deutlich besser geworden, dass wir diese Abläufe akribisch trainieren. So, bei dem Tor. Esswein zieht nach innen und wenn man so will, ist der Weg parallel zum 16er zu. Der Weg ist zu Kolja Pusch und der Weg ist zu für Alex Esswein. Und dann kommt eben der intelligente Tommy Pledel aus der Neuner-Rolle, würde ich jetzt mal sagen, kommt entgegen, lässt den Ball klatschen und dann eben nicht als Doppelpass auf Esswein, sondern eben als, ja, ich sag mal, so ein Pseudo-Doppelpass, eben Esswein, Pledel, Pusch. So überspielen wir eben dann den Gegenspieler von Esswein, der den Weg vorher noch versperrt hat und kommen durch einen Körpertunnel, glaube ich. Ich glaube, es war ein Körpertunnel mit anschließendem Foul, kommen wir dann zum Freistoß. Der Freistoß an sich, Stefan, es gibt zu 99% gibt es die Regel, dass derjenige, der sich den Ball hinlegt, auch den Freistoß ausführt. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt daran erinnere, in dieser Saison oder in letzter Saison, als wir darüber gesprochen haben, dass irgendein Freistoß mal von dem ausgeführt wurde, der sich den Ball nicht selber hinlegt. Knoll legt den Ball hin. So, und diese Situation, die für uns ganz klar ist als Beobachter, die ist für einen Torwart natürlich auch deutlich erkennbar, dass Knoll sich den Ball hinlegt. Und dann nimmt Knoll natürlich auch nochmal, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Meter Anlauf, um zu signalisieren, hier kommt, ich schieße dich gleich mit durchs Tor. Nimmt den Anlauf, nimmt eine Kurve, so dass der Torwart noch denken muss, okay, er kriegt den Ball jetzt aufgelegt und schießt ihn nicht direkt, sodass er den an der Mauer vorbeilegt, der Kolja Pusch, und der heranlaufende Marvin Knoll eben dann mit vollem Fund abzieht. Das sind all solche Gedanken, die vermutlich im Torwart da waren, aber alles total egal, weil der hätte ihn auch so nicht gehalten. Denn Kolja Pusch zieht das Ding über die Mauer hervorragend ins kurze Eck. Und Stefan, was ist hier los? Warum lachst du so?
Wo du gerade gesagt hast, hier kommt Knoll oder hier, da muss ich irgendwie, kennst du noch, hier kommt Kurt?
Ohne Helm und ohne Gurt.
Hier einfach kommt Gurt. Knoll. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Knoll. Keine Ahnung, ich musste irgendwie...
Einfach da, toll.
Einfach toll. Marvin Knoll, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall geiles Ding. Ich hatte neben mir Leute sitzen, die sagten, ist vielleicht ein bisschen zu weit außen, habe ich gesagt. Auf gar keinen Fall. Das ist ein Ding für Pusch, der macht den. Und so war es dann. Geiles Tor, geiles Ding. Vorentscheidendes 2:0 durch Kolja. Freut mich für ihn. Durfte ihn auch nachher noch bei einem Foto, habt ihr vielleicht alle heute im Reel gesehen, bei uns auf Instagram, gerne mal dort liken und folgen. Durfte dort nochmal ein Foto mit ihm machen, freut mich an dieser
Stelle. Hab ich gar nicht gesehen.
Ja, wir haben ein Reel hochgeladen heute bei Instagram. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wurde schon sehr, sehr oft angeschaut und sehr, sehr oft geliked. Ja, dann gab es noch...
Das ist doch schön.
Dann gab es noch in der zweiten Halbzeit einen Lattenschuss von dem ersten FC Saarbrücken.
Hast du, Stefan, ja? Stefan, pass auf, bevor du weiter erzählst, hast du, als du das hinterher, wir waren ja bei dem Stadion, Hast du, als du das hinterher in der Wiederholung im Fernsehen gesehen hast, bei YouTube oder sonst wo, hast du auch Pieplitzer im Kopf gehabt bei der duckenden
Ja.
Bewegung von Vincent Müller? Der Ball geht auf die Latte und in dem Moment passiert der hier. Und du hast Pieplitzer von, helft mir, welches Jahr, boah, wenn das jemand ohne zu googeln mir jetzt in den Chat schreiben kann, welches Jahr das war, aber er duckt sich und ey, ganz ehrlich, ich habe sofort Pieplitzer-Gedanken gehabt.
Definitiv. Sollte aber die letzte Schreckszene oder Schrecksekunde für uns sein. Der MSV also nach der Halbzeit mit vielen, vielen guten Möglichkeiten, mit einem erste Sahnetor durch Kolja Pusch. Und ich glaube, Michael, die letzten 10 Minuten in dieser Partie waren einfach nur noch Magie zwischen, Magie habe ich glaube ich auch noch nie benutzt hier dieses Wort, aber zwischen den Fans und der Mannschaft, dem Verein generell. Also da übertrug sich nochmal wirklich was wie Kulisse, wie Fangesänge und. Von daher gewinnt der MSV vor 14.063 Zuschauern. Ich habe das Tippspiel mit den Zuschauern leider Gottes verloren an diesem Tag und gewinnt für mich souverän unterm Strich dieses Spiel. Nicht souverän, aber sehr, sehr verdient. 2:0. So rum ist es, glaube ich, besser. Und von daher, ja. Sind es weitere 3 Punkte im Abstiegskampf? Zunächst mal Haken dran.
So ist das, genau. Es fehlen noch 4 bis 5 Siege aus 8 Spielen. So, und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich möchte etwas machen, was man eigentlich relativ selten macht. Ich habe es heute auch schon mal, liebe Grüße an dieser Stelle, du wirst wissen, dass ich dich jetzt meine. Ich habe es heute auch schon mal geschickt in eine gewisse Richtung. Ich möchte Danke sagen an der Stelle, weil ganz ehrlich, wir hauen immer drauf, wenn eine Mannschaft nicht 100% bringt. Ja, wir hauen immer drauf, wenn wir das Gefühl haben, da wird Dienst nach Vorschrift gemacht. Und ich finde, wir können nach so einem Spiel einfach mal komplett Danke sagen. Danke an das gesamte MSV-Paket, dass sie uns so eine Leistung präsentiert haben und dass sie in diesem Spiel zu 100% das getan haben, was nötig ist. In der jetzigen sehr, sehr schwierigen Situation, um doch noch das umzubiegen, was wir in den ersten 2 Dritteln der Saison selbst eingerissen haben. Und ich möchte an dieser Stelle, weil wir, Stefan, möchtest du irgendwas gerade machen? Weil sonst würde ich gerne so ein Zwischenfazit machen, weil wir gerade 2 Wochen Pause haben. Darf ich? Haben wir die Zeit?
Ja, das Einzige, was ich jetzt noch gesagt hätte, ist
Dann machen wir erst den Spieler.
schöne Grüße an den Nico und auch an dich, Micha, die prognostiziert haben, dass Ferl keine
Jo,
Punkte
Ferl hat
mehr.
gewonnen in
Ferl
Ingolstadt.
hat 3 Punkte geholt jetzt gerade. Also die Rechnung geht
Ja.
auch schon mal nicht auf, macht
Ja,
aber
ja,
gar
ja.
nichts, denn ich kann es ja mal einblenden, bevor wir. Nee, machen wir gleich. Das machen wir gleich. Wir blenden gleich nochmal die Tabelle ein plus den kommenden Spieltag. Das machen wir aber danach. Und dann lass uns doch das Ganze mit der Spielnote, die haben wir ja gerade schon mal aufgegriffen in unserem Intro, weil du davon sprachst, auch mal Danke sagen und auch mal dies und das. Und ich glaube, mehr als die Punkte und als unsere Sendung heute zugunsten des MSV Duisburg können wir ja gar nicht mehr wertschätzen. Von daher fang du gerne nochmal oder in deiner Ausführung an, wie du auf diese 9 oder 9,5 Punkte kommst.
Genau, also für all diejenigen, die vor dem Intro noch nicht dabei waren, Stefan und ich haben ganz zu Beginn unsere Spielnote schon preisgegeben. Stefan hat 10 gegeben, ich habe 9 gegeben, sodass wir auf eine insgesamte 9,5 kommen. Und ich kann euch sagen, ich habe zweimal einen halben Punkt abgezogen. Einmal für die ersten 20 Minuten, wo wir noch nicht so konsequent unseren Stiefel gespielt haben. Ist aber nur ein halber Punkt wert, weil du spielst immerhin auch gegen einen Gegner, wo du erstmal gucken musst, wo die Reise hingeht. Punkt 2 oder der zweite halbe Punkt ist eben dann die Chancenverwertung. Und das sind die 2 halben Punkte, die ich hier abziehe in einem hervorragenden Fußballspiel. Ich denke, 9 Punkte ist alles andere als schlecht. Und Stefan hat ja jetzt auch hier die glatte 10 gegeben. Ich denke, aus der Emotion heraus, Stefan, du weißt ganz genau um die Kleinigkeiten, die noch nicht perfekt sind. Man muss nicht immer nur 10 geben, wenn das Spiel perfekt ist, sondern wenn es für einen selbst, und wir sind Fans, ne, wenn es für einen selbst auch der perfekte Tag war. Und ich glaube, Stefan, du hattest einen perfekten Tag.
Außer dass ich jetzt mit den Halsschmerzen aus dieser Nummer rausgekommen bin, von gestern Abend.
Wegen Schreien oder was?
Auch. Ich möchte
Okay.
kein Kommentar dazu.
Okay.
Ich habe den einen oder anderen ja nachher noch gesehen. Könnte er mir bitte aber privat schreiben. Ja, du hast es gerade richtig zusammengefasst. Natürlich, objektiv betrachtet, gibst du hier eine 9. 8 finde ich jetzt ein bisschen zu wenig, aber das obliegt jedem selber, weil. Klar gibt es immer wieder Verbesserungspotenzial und hier und da und tralala. Auf der anderen Seite kann man sich immer schön zurecht verargumentieren. Ich glaube, insgesamt war es ein sehr, sehr runder Spieltag für uns. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben wieder verkürzt von 5, glaube ich, auf 3 Punkte Rückstand mit einer Niederlage und entsprechenden anderen Ergebnissen hätten es 8 sein können. Glaube ich, das ist nicht geworden. Und mir ist jetzt auch in dem Fall mal egal, ob eine Chance verdattelt wurde und. Wir haben schöne Tore erzielt, sehr, sehr schöne Tore erzielt, für uns zumindest. Wir hatten 14.000 Zuschauer in diesem Spiel. Ist nicht selbstverständlich, wenn du Tabellen 18. bist in der dritten Liga, mit dem Rücken zur Wand stehst, seit 4 Jahren mehr oder weniger die Scheiße am Schuh hast und dann so auftrumpfst. Ich sehe eine Entwicklung, ich sehe einen Trainer, der ein richtiges Händchen oder ein glückliches Händchen beweist und hat. Ich sehe sehr, sehr viele positive Dinge, die mich zuversichtlich stimmen. Und da ist mir wirklich, da springe ich jetzt einfach mal auf den Euphoriezug mit auf. Und da ist mir wirklich unterm Strich jetzt mal wirklich egal, ob da irgendwie was noch schiefgelaufen ist. Für mich war es gestern ein perfekter Tag. Und wie du schon richtig gesagt hast, deswegen eine 10.
Jo, und wenn du jetzt schon den habe ich Ton, ja. Wenn du jetzt schon den Euphoriezug ansprichst, dann will ich an dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Weil wir jetzt 2 Wochen Pause haben. Im Moment, und zwar in der aktuellen Situation, nicht in der Gesamtheit, aber der Jetzt- und Ist-Zustand. Dieses kurze Momentum, das ist komplett auf unserer Seite. Ja, wir haben eine hervorragende Leistung gebracht. Wir sind in der Rückrunde insgesamt auf einem Weg, der in keinem Verhältnis mehr zu dem steht, der davor war. So, und jetzt haben wir 2 Wochen Pause und jetzt beginnt die Gefahr. Eine Serie, Stefan, die wir starten, die wir immer noch aufrechterhalten müssen oder starten müssen. Wenn wir die beiden Niederlagen in Münster und Unterhaching mal reinziehen, dann haben wir ja noch keine Serie in dem Sinne. So, aber eine Serie zu starten oder das dauerhaft so zu machen, das geht nur, wenn die Herangehensweise sich nicht ändert. Das heißt, wenn wir jetzt nicht über eine Zufriedenheit in einen Stillstand geraten. Es ist immer die Gefahr und du gewinnst in der dritten Liga nur mit 100% Herangehensweise im Kopf. Ne? Wir haben Saarbrücken gegen Bayern, gegen Frankfurt, gegen Gladbach gesehen, dass Gladbach als dritte Mannschaft in Folge immer noch in der Lage ist, in der 92. Minute im Pokal gegen Saarbrücken zu verlieren, das spricht dafür, dass der Kopf viel, viel wertvoller ist für ein Fußballspiel, als wir das alle glauben oder dass viele glauben. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Moment jetzt genießen und aber wissen, dass das, was in Unterhaching passiert ist, immer wieder passieren kann. Dass wir mit ein bisschen Unkonzentriertheit, denn in Unterhaching, lass uns mal ganz kurz die Euphorie zur Seite schieben. Lass uns noch mal ganz kurz alle zusammen an Unterhaching denken. Wir haben über viele Fehlpässe gesprochen. Wir haben, wenn wir dem Trainer zuhören, wir haben darüber gesprochen, dass wir nach dem Tor alles verloren haben, was wir eigentlich seit Wochen konsequent spielen. So etwas passiert, wenn du in einer Situation bist, in der du glaubst, das läuft schon. Das wird schon funktionieren. Und es ist grundsätzlich immer schwieriger, an Dingen zu arbeiten, wenn du gerade Erfolg hast, wenn gerade alles gut ist. Es ist immer, das Bemühen steigt immer, wenn gerade irgendwas nicht gut ist. Und das ist wichtig, dass wir jetzt genau das tun, dass wir so hart weiterarbeiten, als wäre gerade nicht alles gut. Du brauchst jetzt einen Trainerstab, der das erkennt. Du brauchst jetzt Empathie. Ja, also Empathiestörungen in diesem 100% Herangehen von den letzten Monaten, brauchst du jetzt Empathie und diese Störung zu erkennen, bevor die Dinge so passieren wie in Unterhaching. Das ist ganz wichtig und dazu ist ein Trainerstab mit Empathie gefragt und dazu ist ein intelligenter Spielerstab gefragt. Das heißt, du brauchst Spieler, die das erkennen und Spieler, die Führungsspieler, Kapitäne und so weiter, die innerhalb der Mannschaft dafür sorgen, dass wir so konsequent beim Thema bleiben, dass es nicht nochmal passiert, was die letzten 25 Minuten in Haching passiert ist. Und deswegen so ein kleines mahnendes Wort mitten rein in die positive Momentaufnahme. Ganz, ganz wichtig, denn wir haben noch nichts erreicht.
Achtung, Achtung, wir haben heute keine Internetprobleme, weil das wieder Thema war hier im Chat. Michael, 100% Zustimmung. Ich würde noch mal darauf aufbauen und sagen, der MSV, schöne Grüße an den Nick Marvel, an den Nico, der ja letzten Montag hier im Drittliga-Format bei uns zu Gast war, können alle Duisburger übrigens auch gerne hin und wieder mal reinkommen. Da bin ich nicht ganz so alleine. Also immer montags um 20 Uhr der Drittliga-Podcast hier.
Ich komme auch gerne mal rum, Stefan, wenn du mal niemanden hast.
Gerne.
Muss ich mein Training absagen?
Gerne, bist eingeladen. Machen wir dann mal so im April herum, weil die nächsten beiden Sendungen könnte ich schon voll sein. Aber das ist ein super Angebot, komme ich sowieso darauf zurück. Von daher, der MSV in der Rückrundentabelle, laut dem Nico, der es hier mir noch reingegeben hat, auf Tabellenplatz 8, Michael, mit 16 Punkten, nur 2 Punkte weniger als Sandhausen, die in der Rückrundentabelle auf Platz 3 stehen. Das ist ja mal eine Aussage. Also ich glaube schon, dass man da von Konstanz und von gefestigt sprechen kann. Und man stelle sich vor, hätte, weiß ich, zählt nicht. Aber nee, Münster und Unterhaching hätte es nicht verlieren müssen. Dementsprechend hast du jetzt 4 Siege aus 6 Spielen. Das zeigt mir aber auf der anderen Seite auch, immerhin, ein Punkt rettet dich im Abstiegskampf wahrscheinlich auch nicht unbedingt großartig.
Null.
Deswegen wird hier auf Sieg schon gespielt, das, was wir unserer Mannschaft teilweise in der Hinrunde auch vorgeworfen haben. Also es kommen Siege zustande, spielerisch gut erspielte Siege zustande. Und dementsprechend heißt es jetzt dranbleiben, diese Serie auf dieser Dingens dann aufzubauen, mit Nackenschlingen umzugehen. Jede Niederlage tut doppelt und dreifach jetzt weh. Deswegen wirklich fettes GG an die Leute da draußen und gib Gas und das sieht gut aus, zumal die Basis und die Grundlage, glaube ich, im Abstiegskampf immer Siege natürlich, aber vor allen Dingen auch Heimsiege sind. Wie heimschwach waren wir in den letzten 2-3 Jahren? Und wenn das mal wieder jetzt so eine Art Festung wird, siehe jetzt auch die letzten 3 Heimspiele, dann kann das wirklich was werden. Und von daher denke ich mal, wird das eine coole und runde Nummer auch. In 2 Wochen auf der Bielefelder Alm. Denn die, Michael, sind Letzter in der Rückrundentabelle, haben nur 8 Punkte geholt und haben ein Torverhältnis in 11 Spielen mit 8 Punkten von 8:13.
Ja, Vorsicht, Rückrundentabelle ist nur die halbe Wahrheit. Die Rückrunde ist zu alt oder zu lang dafür, dass diese Tabelle Aussagekraft hat. Entscheidend ist die letzten 2-3 Spiele. Und Bielefeld hat sich stabilisiert bis jetzt auf die Niederlage gegen Mannheim. Ne? Sie haben sich schon irgendwie stabilisiert. Dementsprechend Vorsicht. In Dortmund gewonnen, ne? Und so weiter.
Ich habe es mir Freitagabend auch angeschaut. Sie hätten nicht definitiv nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen.
Das habe ich nämlich auch noch dazu als letzten Take. Mannheim war der glückliche Gewinner. Ne? Also wir fahren, und damit meine ich nicht mich, sondern dich, Stefan. Du fährst stellvertretend für uns nach Bielefeld. Ich kann leider nicht. Ostersonntag 19.30 Uhr, no chance. Habe ich keine Chance, kriege ich nicht hin. Aber die Woche danach, Sonntag in Essen, das werde ich mir hoffentlich nicht nehmen lassen.
Definitiv. Und müssen wir dann schon mal schauen, Michael. Ich habe es dann gerade auch beim Regionalliga-Podcast gesagt. Ob wir es dann vielleicht auf Montag, Ostermontag irgendwie hinbekommen, weil 19:30 Bielefeld, Rückfahrt, das wird ja dann irgendwie erst nachts. Ne?
Ja, müssen wir schauen. Es kann durchaus sein, dass ich Montag ein bisschen für ein paar Tage wegfahre. Müssen wir dann schauen. Lasst uns, liebe Leute, die ihr uns jetzt hört oder seht, wir werden euch informieren über unseren Instagram-Kanal. Bitte alle abonnieren, wenn ihr immer auf dem Laufenden über Sendetermine bleiben wollt. Das wird über Instagram dann kommuniziert.
Ganz, ganz genau. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal die Kategorie zum Zebra des Tages hier schließen und beenden. Denn ich glaube, am Ergebnis wird sich nicht großartig noch was ändern. Und dann würde ich sagen, Zebra des Tages, es war sehr, sehr eindeutig, wow, heute Abend mal wieder 60% Jonas Michelbrink. Schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch an den Jonas.
Ja, an dieser Stelle zu 100% verdient. Und ich bin mir relativ sicher, so wie der Chat das auch schon vorher zahlreich geschrieben hat, dass wir mit unseren beiden Takes pro Michelbrink jetzt nicht dafür gesorgt haben, sondern dass jeder da draußen gesehen hat. Und wir haben hier 81% für unsere Doppelsechs. Ja, also unsere Schaltzentrale zu 81% gewählt worden. Vincent Müller 10%, Marvin Sänger 7%. Und wenn man den, naja, es gibt Takes, die besagen, Teile des Vereins wollten Jonas Michelbrink im Winter noch loswerden. Ne? Also unglaublich starker Sechser, Schrägstrich Achter in der Kombination mit Castaneda, finde ich bockstark, und ich finde, da darfst du nichts mehr verändern. Da musst du im Zweifel reagieren, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat. Es gibt immer mal wieder, auch in dem Alter, Jonas Michelbrink ist ja auch noch keine 7, 28. So, da gibt es immer wieder Spiele, wie das vorletzte oder wie auch immer, wo du merkst, ja, jetzt muss er mal raus. So, dann kannst du nach 50, 60 Minuten, kannst du reagieren und kannst Zenga bringen. Kannst, wenn du offensiv wechseln willst, von mir aus einen Push bringen oder einen Bakir bringen. So, und kannst eben, wenn er wieder fit ist, einen Bacalords bringen. Aber diese Doppel-Sechs, liebe Leute, come on, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und ich habe während des Spiels schon einen Tweet abgesetzt: Wenn noch mal einer sagt, Castaneda kann nichts, dann platzt mir der Kragen. Also, sorry, stark, beide, super. Und Michelbrink, Spiel der Saison.
Castaneda 19 Jahre alt, Michelbrink 22. Und diese Doppel-Sechs hätten wahrscheinlich vor der Saison die wenigsten
Und die wollen jeden Ball. Die wollen jeden Ball haben. Und es gibt Spieler in solchen Mannschaften, die unten gegen den Abstieg spielen, gibt Spieler, die sind 28 und laufen vom Ball weg, weil sie Angst haben, irgendwie den Ball wieder zu verlieren. Das hatten wir auch. Jahrelang hatten wir immer wieder Spieler, die den Ball nicht haben wollten. Ne? Dementsprechend, kleiner Wink hier, liebe Grüße an unsere sportliche Leitung. Da muss man früh reagieren, bevor Begehrlichkeiten geweckt werden. Castaneda hat noch Vertrag bis nächstes Jahr Sommer. Da muss frühzeitig, wenn die Klasse gehalten wird, es muss jetzt, und das ist die Gefahr gerade, weil Michael Preetz ja auch sagt, wir arbeiten 100% für den Klassenerhalt. Du musst halt auch, weil jetzt der Moment gekommen ist, jetzt ist so jahreszeitlich der Moment gekommen, wo du auch gucken musst, bitte zumindest mit den Spielern sprechen und sagen, Leute, wenn wir die Klasse halten, dann legen wir dir das und das Papier hier hin, das ist fertig. Ja, lass uns vorher drüber sprechen, intern, aber das legen wir dir hin und wir bauen auf dich, wir brauchen dich und wir verlängern mit dir. Solche Vorgespräche, die braucht es jetzt. Und ich glaube aber, dass Michael Preetz mit seiner Erfahrung das auch weiß und dass er das auch tut. Und auch Schmold mit Sicherheit, Chris Schmold wird mit Sicherheit auch dieses Thema im Hinterkopf haben und nicht nur warten, was da am Ende in der Tabelle für einen Platz bei rumkommt. Das ist wichtig, weil du musst jetzt entscheiden, was für Leute du um dich haben willst in der nächsten Liga, um welche Leute du jetzt deine Mannschaft aufbauen willst, ne? Falls du die Klasse hältst. Und das ist nicht nur ein Max Braune, der jetzt irgendwie verlängert wurde, egal welche Liga. Das sind so Leute wie Michelbrink in dem Alter, wie Castaneda. Ja, darum geht's.
Und genau das ist der Punkt, der mir gestern dann auch noch im Stadion durch den Kopf gegangen ist. Sollte es jetzt, ich will das jetzt nicht wieder schwarz malen, weil wir sind eigentlich alle euphorisiert, aber das würde es ja dann noch bitterer machen, wenn du jetzt quasi aus einer Rückrunde herausgehst und weißt, die Mannschaft kann es, da wächst was zusammen, du hast Spieler hervorgebracht und dann würden mehr oder weniger alle Verträge irgendwie vielleicht keine Gültigkeit mehr haben. Du stehst ja sowieso schon im Sommer vor der Herausforderung, einen Umbruch betreiben zu müssen, weil so viele Verträge auslaufen. Aber in der Kombination, mal vorausgesetzt, du würdest das Ganze irgendwie hinbekommen, dass der Klassenerhalt geschafft wird. Und zusätzlich, die Option würde sich aufmachen, dass viele Verträge auslaufen und du kannst genau mit den entscheidenden Leuten, vorausgesetzt, sie bleiben an Bord, könntest du verlängern und dann zusätzlich drumherum dann was bauen, ne? Also dementsprechend das, was wir schon immer hier die Jahre lang gefordert haben, nicht immer diese kompletten Umbrüche, nicht immer irgendwie falsch handeln, nicht immer Talente ziehen lassen, umsonst, also grauenvoll, sodass du wirklich eigentlich alles vor dir liegen hast, um zu sagen, nächste Saison gehen wir da vielleicht mal ein bisschen beruhigter rein. Ich meine, das sagen wir auch schon seit 4 Jahren, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will damit sagen, du hast ein Fundament, worauf du aufbauen könntest. Und das würde es dann wieder komplett mit dem Arsch einreißen, wenn es irgendwie nicht funktionieren würde. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich habe heute 10 von 10 gegeben. Wir sind hier gut beieinander. Und dementsprechend, Michael, ich blende es mal einmal ganz kurz ein. Schauen wir einfach mal ganz kurz da drauf. Und zwar der 31. Spieltag, der bringt Spannung mit sich. Jetzt haben wir nämlich ganz viel über Bielefeld schon gesprochen. Wir am 31., also am Sonntag, Ostersonntag um 19:30 Uhr gefordert. Lübeck als Konkurrenz hinter uns in Viktoria Köln, okay. Freiburg, die zähle ich jetzt nicht mehr zum engsten Kreis, auch wenn sie sich achtbar schlagen im Moment mit der Situation. Mannheim, interessant, am Samstag schon gegen Borussia Dortmund 2 im Einsatz.
Werden Sie gewinnen?
Werden sie gewinnen? Antwerpen, der zündet gerade. Halle in Regensburg, das ist natürlich so ein Hoffnungsschimmer für uns.
Du kennst doch jetzt meine Antwort, oder?
Ja, Regensburg will aufsteigen.
Nee, meine Antwort lautet, wir müssen in Bielefeld gewinnen und wenn wir danach in Essen gewinnen und dann zu Hause gegen Mannheim nachlegen, dann ist es vollkommen Wumpe, was die anderen machen. Du kennst doch meine Antwort. Aber ich gebe dir recht, spannendes Spiel. Regensburg, Halle. Regensburg nicht gerade die Mannschaft der Stunde. Halle auch nicht chancenlos in den letzten 4 Spielen. Spannende Kiste. Also das ist noch nicht durch, das Spiel.
Ich wollte jetzt, wo ich es gerade gezeigt habe, auch so ein bisschen darauf hinaus, wird auch spannend sein, wie unsere Mannschaft auf mögliche andere Ergebnisse dann reagiert. Weil wir haben halt
Ja,
das
hoffentlich
letzte,
gar nicht.
wir haben
Das ist der
halt,
Punkt.
wir haben halt das letzte Spiel an diesem Spieltag. Und du hast ja vollkommen recht, aber mir kann ja auch kein Fußballer erzählen, dass er die Ergebnisse dann an dem Wochenende nicht mitkriegt und dass er dann
Nein,
auf die
aber
Tabelle guckt.
es darf halt
Es
nicht
darf
die
keine
Art und
Rolle
Weise,
spielen.
Fußball zu
Ja,
spielen, verändern. Das ist das.
das darf es nicht. Aber wir hatten zum Beispiel in Münster auch schon damals an dem Freitagabend die Möglichkeit, an dem Tag lagen wir 2 Punkte noch zurück. Wir hätten mit einem
Genau.
Sieg dort über den Strich kommen können, haben wir nicht
Genau.
geschafft.
Und was macht das mit dir, dass du, ne, verstehst du?
Ja.
Nur aufs Spiel schauen, du kannst nicht beeinflussen, was in der Tabelle passiert. Du kannst nur beeinflussen, was passiert in dem Moment, wo du den Ball führst, wo du den Ball annimmst, wo du das Spiel scannst, und wo du dann dieses eine Spiel am Ende mit 3 Punkten beendest. Also, ein Satz nach dem anderen fürs Phrasenschwein, ich weiß, aber das ist wichtig. Ne? Wir haben da so oft schon drüber gesprochen. Ausblenden eigene Spiele. So, und wenn du anfängst, dich mit Nebenschauplätzen, die du nicht beeinflussen kannst, zu beschäftigen, dann hast du schon verloren. Es fängt beim Trainer an. Wir möchten in Münster über den Strich springen und so weiter. Das ist alles Vergangenheit. Alles Vergangenheit. Boris Schommers hat richtigerweise gesagt, wir müssen nur auf uns schauen. So, und es endet dann bei den Spielern, die das eben auch nicht mehr tun dürfen. So, und die größte Gefahr hast du ja dann, wenn es dann, und das kommt ja noch dazu, Stefan, die größte Gefahr, dass du erfolglos wirst, die kommt ja erst, wenn du es denn dann geschafft hast, am 33., 34. Spieltag über den Strich zu springen, dann kommt erst die Gefahr, dass dann die Spannung abfällt und dass du dann in so eine, jetzt muss ich ja nur noch meinen Platz verteidigen, Rolle kommst und dann, das hat überhaupt keinen Impact auf dein eigenes Spiel. Und das ist das, was so Mannschaften wie Leverkusen im Moment, wie St. Pauli hervorragend hinbekommen, dass sie wirklich nur dieses nächste Spiel gewinnen wollen und es momentan tatsächlich auch schaffen. Und das ist das, was wir müssen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir können jetzt mal so 2, 3 Tage Pause machen vielleicht. Und dann aber volle Konzentration, wie spielt Bielefeld, wo haben wir die Lücken und so weiter.
Ich sehe gerade, heute genau vor 3 Jahren, Review mit Mike, damals gegen den Halleschen FC, Michael. Wahnsinn. Folge 41 damals wurde mir gerade hier angezeigt. Wir wollen aber nicht darüber sprechen, denn wir wollen über die Fanstimmen sprechen, denn wir haben auch bei Instagram vorhin wieder oder gestern gefragt nach dem Spiel, wie ihr das Ganze so wahrgenommen habt rund um unseren MSV. Jetzt muss ich hier gerade noch mal eine Sekunde überbrücken, ihr merkt das schon, aber jetzt sind wir soweit. Denn der MSV gewinnt 2-0 und eure Stimmen dazu. Und jetzt müsst ihr alle stark sein, denn es sind enorm viele geworden, das kann ich schon mal sagen. Und in der Zeit könnt ihr euch gerne mal zurücklehnen. Und zwar, der Mathis Jürgens, Saarbrücken massiv ge Punkt, Punkt, Punkt. Dann der Fuchs, jetzt die Almrocken, Maximilian Z, Arbeitssieg. Marco, Castaneda, bester Mann. Das Ergebnis in Halle war die Kirsche auf der Torte. Alexander Elzkamp, jetzt ein Sieg gegen Bielefeld. Schöne Grüße, Alex. Chris Chiplin, Castaneda ganz stark, bitte an den Kontern arbeiten. 19 Marcel 02, Megaspiel und jetzt mit 10.000 nach Bielefeld. Lasst uns die einem Sturm stürmen. Pflaum August 13, Spielnote 9 von 10. Schumchen 23, weiter, immer weiter. Den Mountain 87, spielerisch echt stark. Michel bringt Castaneda so big in der Zentrale. Nick Marvel, Grüße an den Nico, bis auf die Chancenverwertung eine A1A-Leistung von allen Spielern. Petra, Sieg für Sieg zur Rettung. Tobi Xossa, dieser Verein ist einzigartig. Die schönsten Momente immer dann, wenn es am dunkelsten ist. Marvin Schmidt, überragend. Möchte nochmal wiederholen, Castaneda lebenslang verlängern. Hoppi 47, Schommers und Esswein werden mir immer sympathischer. Dann haben wir Duisburger Blut. Wir können wieder hoffen, müssen aber in Bielefeld gewinnen. Devin Hengst, einfach nur stark. Jetzt Kräfte tanken und die Alm stürzen. Michael Murmanns, warum nicht immer so? Weiter, immer weiter. Marco, ganz starker Auftritt und das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Duisburger 12-07, Hammerleistung, so ein Auftritt in Bielefeld und Essen und wir sind wieder voll dabei. Nur der MSV. Dario Brent, Spielnote 10 von 10. Christo Official, nach den nächsten drei Spielen wissen wir, wohin die Reise geht. Nur der MSV. Patrick aus Aachen, ich habe aus Aachen die Daumen gedrückt, zusammen in Liga 3, hoffentlich. Schöne Grüße. Dustin LE 98, überragend die Einstellung. Oder die Entscheidungen stehen an. Weiter alles geben. Dann haben wir den Daniel Stender, 84. Wahnsinn, 90 Minuten ohne Angst zu verlieren. Wann kam das letzte Mal vor? Florian Greger, danke Boris Schommers, dass wir wieder guten Fußball spielen. Alemannia-Fan, 1900. Mega, nächstes Jahr dann das Duell. Grüße aus Aachen. Tim 02, zu Hause werden wir zu einer Macht. Jetzt alle auf die Alm. Dann haben wir den Adler, der kommt von Alemannia Aachen. Dann haben wir Skilehrer Murat, finde ich auch geil, den Namen. So spielt kein Abstieger, aber es muss mehr Effektivität her, dann schaffen wir das Wunder. Dann haben wir den JHCSO, DFB-Pokal-Halbfinalist, Besieger, wieder alles im Griff. Ja. Dann haben wir den Marco Lanschek, Hochverdienter, Castaneda, Bärenstark, werde Micha diesmal zustimmen. Danny RWE, ihr müsst drinbleiben, dass wir 24-25 wieder das Derby haben. Niklas 04, alle nach Bielefeld für das wichtigste Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Babsi Jörens hat Spaß gemacht mit so vielen Leuten im Stadion. Super Thomas, verdienter Sieg, jetzt dranbleiben und Knoll ist der Fels hinten drin. Dansan 850524, starke Kollektivleistung. Der Holländer, Bielefeld willkommen. Jan Fischer, diese Mannschaft steigt nicht ab. Annette Kaminski, sowas von verdient, jetzt von der Alm die Punkte mitnehmen. Balian, richtig gutes Spiel, jetzt aus den nächsten drei Spielen 6 Punkte holen. Basti Janko, geniale Stimmung, toller Einsatz, geile Tore. Danke, Jungs. Jens Simic, immer RW weiter. MSV, ihr packt das, nur der RW. ERTH 47, Michel Brink, größer Iniesta und es ist nicht mal knapp. Dann haben wir den Kloko, gutes Spiel gepaart mit einem Traumtor. Die Hoffnung ist da mehr denn je. Dann haben wir den Tim 16, ich freue mich, würde Duisburg in der dritten Liga bleiben. Und der Sles FN, auf geht's MSV, ihr packt das noch. Grüße oder beziehungsweise weiß-blaue Grüße aus München. Boah, wie viele waren das? Ich habe es gar nicht gezählt.
Ja, einige und es freut mich sehr, dass so viele Leute uns das Feedback gegeben haben nach dem Spiel. Und also wenn man den Stimmen lauscht, dann wäre es dann hier zumindest als emotionale Reaktion nach dem Spiel bei Instagram Castaneda geworden, ne?
Ja.
Und nicht Michel Brink. Wie gesagt, für uns beide auch 100% Michel Brink. Aber jetzt ist Bielefeld. Und bei Bielefeld, je nachdem, wie sie spielen, kommt auch viel Tempo auf uns zu. Je nachdem, wen sie da bringen, schauen wir doch mal.
Ja, aber bei Bielefeld auch ganz gut für uns. Klar, wir müssen unseren Part runterspielen. Aber da sind, glaube ich, haben sich am Freitagabend noch 2-3 Leute eine gelbe Karte abgeholt. Also sind dementsprechend auch gesperrt. Müssen oder können dementsprechend nicht aus dem Vollen schöpfen. Ist ja zumindest kein Nachteil.
Zum Thema gelbe Karte. Seit wie vielen Spielen überlegen wir, wann Max Braune spielt?
Ja.
Also seit wie vielen Spielen ist Vincent Müller mit der 4. gelben Karte unterwegs? Meieiei.
Ja.
Hoffen wir mal, Das, also für Vincent, also ich vertraue Max Braune zu 100%, wenn er reinkommt, darum geht es gar nicht. Aber hoffen wir mal für Vincent Müller, dass es ihm jetzt in Bielefeld nicht passiert, dass er das Derby in Essen spielen darf.
Definitiv. Und ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr über, als zu sagen, lass uns dieses Ding hier heute mal schließen, denn wir haben jetzt 1 Stunde und 20 Minuten auf der Uhr. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Der MSV gewinnt 2:0 gegen den ersten FC Saarbrücken. Mit einer wirklich tollen Leistung können wir uns nur anschließen. Und jetzt alle ab nach Bielefeld. Wir haben es hier gerade sehr, sehr oft gehört in den Kommentaren und auch in den Fanstimmen mitbekommen. Ich werde vor Ort sein, mit Sicherheit, werde mir das Ganze aus der Nähe mal anschauen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr uns auch bei Instagram folgt, denn wie wir es dann letztendlich in der Review umsetzen oder im Podcast hier, müssen wir mal schauen. Es kann der Montag, es kann der Montagmittag, es kann der Montagabend, es kann der Dienstag. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wir müssen uns da mal abstimmen. Wir werden auf jeden Fall was zu Bielefeld hier zum Besten geben. Wir werden auch 3 Punkte hoffentlich mitbringen. Und deswegen würde ich sagen, schließen wir das Ganze. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die ich gestern mal wieder im Stadion gesehen und getroffen habe. Tolle Gespräche, tolle Menschen, die man dort immer wieder trifft. Ich kann sie gar nicht alle
Erfahren,
aufzählen,
ist
aber
Duisburg. Was erwartest du?
ja, ich
Da
weiß.
gibt es nur tolle Leute.
Kann ich gar nicht oft genug sagen. Guckt gerne morgen auch mal in den Drittliga-Podcast rein, alle MSV-Fans. Wir sind noch nicht aus der dritten Liga raus,
Wen hast du denn morgen, Stefan?
auch wenn wir gedanklich in der zweiten Liga gerne wären und wenn wir gerade zum Abgrund in die vierte Liga kämpfen. Ja, jetzt machst du es mir natürlich hier in diesem Format nicht ganz so einfach. Ich habe morgen einen Kollegen von Rot-Weiß Essen zu Gast im Podcast und
Ui.
werde mit ihm schon mal auf das oder über das Derby dann sprechen, was ja auch in ein paar Wochen stattfindet in Essen an der Hafenstraße. Tickets gehen ja raus in den Verkauf oder sollten schon jetzt demnach an die Mitglieder und an die Fanclubs rausgegeben werden, beziehungsweise wie soll ich sagen, zur Einschreibung. Also da kann ja halt nicht jeder ein Ticket bekommen, weil es halt dementsprechend natürlich nicht eine 30.000-Mann-Arena ist wie bei uns. Ein bisschen kleiner aktuell noch, obwohl da ja auch ausgebaut werden soll. Und von daher, ja, wird es mit Sicherheit interessant sein. Die Essen da heute mit 4-0. Aber das juckt uns hier in diesem Format recht herzlich wenig, denn wir müssen unsere Hausaufgaben in Bielefeld erledigen. Bleibt uns also treu. Hinterlasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ganz wichtig, ihr kennt das Spielchen. Ich rufe gerne, gerne immer noch mal auf zu den Kommentaren hier im Nachgang für den Algorithmus. YouTube hat da so sein eigenes Prinzip. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Leistung bewertet unserer Jungs hier gegen Saarbrücken. Wer ist für euch der Spieler des Tages? Was für eine Entwicklung machen gerade Castaneda und Michel Brink durch? Welche Entwicklungen machen hier der Michael und ich durch? Wirklich 4 Jahre lang durchs Tal der Tränen geritten und gegangen, bis hin zur Ekstase hier gegen Saarbrücken. 10 von 10. Ich meine, wann habe ich das mal gegeben? Also das kennt ihr jetzt schon hier an dieser Stelle. Bedanke mich bei Michael. Schaut gerne, wie gesagt, morgen Abend ab 20 Uhr rein. Lasst mich nicht alleine. Und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen. Schöne Osterfeiertage, schöne Ferien, schönen Urlaub, egal alles, was dazu gehört. Ich freue mich auch darauf, sage ich jetzt wirklich mal, dass nächste Woche mal gar nichts stattfindet. Ich glaube, das haben wir uns an dieser Stelle auch verdient. Bin raus, kann 10 von 10 nochmal unterstreichen und freue mich dann, euch alle in 2 Wochen in Bielefeld als auch hier im Stream zu sehen. Michael, dir vielen Dank. Passt gut auf euch auf, kommt gut durch die nächsten 14 Tage. Nur der MSV. Ciao.
Ich mach's ganz kurz. Gehabt euch wohl. Schöne Ostern. Ciao, ciao.
Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.